Der RT Deutsch Podcast, das Interview.
Willkommen zu Worlds Apart. Menschen in Not zu helfen, ist immer noch die edelste Sache der Welt. Aber die Entschlossenheit, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, stößt zunehmend auf Misstrauen, Angst und sogar Gewalt. Ist es noch möglich, die Grenze zwischen echten humanitären Bemühungen und politisch bzw. geopolitisch angebrachten Wohltaten zu ziehen? Darüber spreche ich mit Frank Dörner, Vorstandsmitglied der deutschen Sektion von Ärzte ohne Grenzen. Herr Dörner, es ist schön, mit Ihnen sprechen zu dürfen. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Danke für Ihre herzliche Begrüßung.
Darf ich mit Ihnen persönlich beginnen? Sie arbeiten weiterhin als Arzt, Sie sind Allgemeinmediziner in einem Berliner Krankenhaus. Sie unterrichten humanitäre Medizin. In den letzten 20 Jahren waren Sie Mitglied verschiedener humanitärer Maßnahmen weltweit. Ist es heute schwieriger, ein Menschenfreund zu sein, als in der Vergangenheit?
Naja, ich denke, jedes Jahrzehnt hat seine eigenen, sagen wir mal, Schwierigkeiten. In dieser Hinsicht war es immer ein schwieriges Unterfangen, weil man immer mit limitierten Ressourcen arbeitet. Man arbeitet in einem sehr riskanten Umfeld. Man kommt häufig irgendwo als Experte an, obwohl man in Wirklichkeit keiner ist, weil man nicht weiß, was dort passiert, wenn man ankommt. In dieser Hinsicht hat sich nicht viel geändert. Aber wo es immer schwieriger wird, sind konfliktbezogene Probleme, wo man nur schwer herausfinden kann, wer hinter welchen Aktionen steht. Je weniger Respekt wir für unsere medizinische und humanitäre Leistung bekommen, desto besorgniserregender ist das für uns natürlich.
Als die Organisation Ärzte ohne Grenzen gegründet wurde, ich glaube, das war 1971, hatte der Zusatz ohne Grenzen keinen politischen oder ideologischen Hintergrund. Doch heutzutage sind Grenzen meiner Meinung nach hochbrisante Angelegenheiten, vor allem wenn es um die EU geht und deren Umgang mit Migranten und Flüchtlingen. Merken Sie, dass dies Ihre Arbeit irgendwie beeinflusst?
Ja, klar. Der Zusatz ohne Grenzen bedeutet im Allgemeinen, dass wir denken, dass wir nicht nur dorthin gehen sollen, wo es uns erlaubt wird, sondern auch darum kämpfen müssen, Zugang zu allen Menschen zu erlangen. Das ist genau das, was sie brauchen. Sie haben es verdient. Es ist ein Menschenrecht, versorgt zu werden, vor allem in Konfliktsituationen, wenn es keine andere Hilfe gibt, wenn die Gesundheitssysteme versagen, gibt es selbstverständlich viel Bedarf nach Hilfe. Es ist sozusagen unsere Mission, dorthin zu gehen.
Ich glaube, vor 20 Jahren war das eine sehr beliebte Sichtweise, sowohl unter der Bevölkerung als auch den Führungskräften, vor allem in Europa. Ich meine, Europa hat sich Richtung einer Welt ohne Grenzen bewegt. Doch jetzt ist es nicht mehr der Fall. Menschen in Europa wollen die Grenzen zurückhaben. Dieses Thema ist jetzt viel aktueller als in der Vergangenheit.
Wir sehen jetzt tatsächlich, dass wir eine große Grenze rund um Europa haben. Sie verläuft nicht so stark zwischen einzelnen europäischen Ländern, sondern eher am Rande des europäischen Systems. Insbesondere erleben wir gerade die tödlichste Grenze der Welt, das Mittelmeer. Tausende und Abertausende von Menschen sind dort in den letzten Jahren gestorben und sterben noch immer, weil sie nicht aus dem Meer gerettet werden. Dieses Problem macht uns zunehmend Sorgen, weil uns der Zugang zu diesen Orten behindert wird, obwohl wir die Ressourcen dafür hätten. Wir haben Boote, wir haben Kapazitäten, um diese Menschen medizinisch zu versorgen, aber man versucht uns abzuhalten, unsere Arbeit zu machen.
Sie haben sich zu Ihren Besorgnissen bisher sehr diplomatisch geäußert. Ich weiß, dass Sie persönlich und Ihre Organisation die Methoden, wie die EU mit diesem Thema umgeht, sehr kritisierten, zum Beispiel die Einstellung der Rettungsaktionen im Mittelmeer. Denken Sie, dass es eine Methode gibt, dieses Thema zu behandeln, ohne dabei noch mehr Migration zu fördern?
Also, dieser Mythos, dass wir mehr Migration fördern, indem wir Menschen in einer riskanten Lage helfen, ist absolut falsch. Ich habe mehrere Studien gesehen, die beweisen, dass es komplett falsch ist. Migration passiert nicht, weil man den Menschen im Wasser hilft, dies ist ihr Grundbedürfnis. Wenn Sie Libyen als eines der Abreiseländer nehmen, eigentlich als das bedeutendste Abreiseland im zentralen Mittelmeerraum, dann sieht man, dass diese Menschen sonst nirgendwo hingehen können. Sie müssen den Wasserweg nehmen. Und wenn man sie in dieser Lage nicht rettet, dann sterben viele Menschen.
Aber Sie wissen bestimmt, dass Menschen, die Libyen durchqueren, nicht nur Libyer sind. Es sind Menschen, die vor Krieg oder Verfolgung flüchten. Es leben 1,2 Milliarden Menschen in Afrika, viele davon in bitterer Armut. Ich bin mir sicher, dass zwar nicht viele davon diese Flucht schaffen würden, aber viele würden es gerne tun. Ich glaube, es geht letztendlich nicht nur um Grenzen, sondern auch um Höchstgrenzen. Denken Sie, dass man die humanitäre Verantwortung mit anderen Erwägungen, wirtschaftlichen, sozialen, politischen und so weiter, ausbalancieren sollte?
Ich denke, wir sollten hier sehr vorsichtig sein, wenn man die Anzahl der Flüchtlinge beurteilt. Wenn man beispielsweise die derzeitige Lage bewertet, so gibt es sehr wenige Menschen, die versuchen, das Mittelmeer zu überqueren. Wenn wir diese Menschen aus politischen Gründen sterben lassen, und es gibt da keinen anderen Grund, es geht nur um politische Interessen, aufgrund welcher Menschen im Mittelmeer ertrinken, wir haben die Kapazitäten, etwas zu tun. Wir können sie alle retten. Aber wir tun es einfach nicht. Es ist eine reine Vernachlässigung unserer humanitären und humanen Verantwortung. Wenn Sie sich umschauen, werden Sie merken, dass wir zum Beispiel ein akutes Thema haben, die Klimaerwärmung. Immer mehr Menschen können sich nicht versorgen, sie ziehen woanders hin, aber meistens nur innerhalb einer Region, wo sie geboren wurden. Es ist also wirklich nur eine begrenzte Anzahl an Menschen, die zu den europäischen Grenzen flüchten.
Lassen Sie mich den Anwalt des Teufels spielen. Als Arzt müssen Sie nicht nur daran denken, wie man einen Menschen hier und jetzt rettet, sondern auch daran, welche Folgen die Therapie in einer Woche, in einem Jahr haben wird. Politiker und Führungskräfte müssen sich auch solche Gedanken machen, nicht wahr? Sie müssen politische Überlegungen berücksichtigen. Sie wissen ja, dass die Migrationsfrage ein großes Problem ist, ein politisches Problem in Europa. Machen Sie sich keine Sorgen, dass, falls Europa das macht, was Sie für richtig halten, Kräfte und Parteien entstehen könnten, die noch weniger von Menschenliebe halten, die Sie verteidigen.
Nein, ich denke, wir versuchen, den sogenannten humanitären Raum zu verteidigen, also den Bereich, in dem wir noch immer ohne politische Überlegungen arbeiten können. Nur begründet auf den menschlichen Grundbedürfnissen, um so das Leiden der Menschen zu lindern und zu verhindern, dass Menschen sterben. Es ist eine sehr einfache Sache, die wir tun, aber es ist schon sehr kompliziert und viele Leute mögen es aus politischen Gründen nicht. Doch für mich als Arzt ist es eine sehr klare Aussage. Ich bin hier, um Leben zu retten. Es ist mir egal, wer der Patient ist und warum er in dieser Lage ist. Wenn er von einer Waffe angeschossen wurde, ist es mir egal, wessen Waffe es war. Ich muss mich um diesen Menschen kümmern.
Sie als Arzt tragen eine besondere Verantwortung. Aber Politiker arbeiten in einem anderen Umfeld und müssen an die Anzahl der Menschen denken, denen sie helfen können. Erwarten Sie von den Entscheidungsträgern nicht diese Art des Vorausdenkens?
Ich denke, wir haben Grundwerte und wir sollten versuchen, sie so gut es geht, zu verteidigen.
Also keine Höchstgrenze.
Wenn man über Menschenrechte spricht, dann muss man es sehr ernst meinen. Wir müssen Menschenrechte verteidigen, weil sie in Gefahr sind. Wir müssen die Menschenliebe als solche verteidigen. Wir müssen das humanitäre Völkerrecht verteidigen. Und wir müssen die Menschheit verteidigen. Also, wenn Sie sagen,
selbst wenn es sich vielleicht um 1,2 Milliarden Menschen handelt oder auch die Hälfte davon, die möglicherweise auf den europäischen Kontinent ziehen wollen?
Ich bezweifle sehr, dass so viele Menschen flüchten wollen. Viele Menschen werden zwar aus ihrer Heimat vertrieben, aber normalerweise bleiben sie immer in gewohnten Gegenden, in denen sie wissen, wie sie überleben können und wo sie bestimmte Verbindungen haben. Daher gehen nur sehr wenige Leute tatsächlich so weit. Und wir dürfen auch nicht vergessen, was die Gründe dafür sind. Wenn wir über langfristige Lösungen sprechen, müssen wir Methoden finden, wie Menschen ein menschenwürdiges Leben führen können, wie sie ein Leben in Würde führen und ihr Familienleben sowie ihre Gesundheit erhalten können.
Doch, das könnte jahrzehntelang dauern.
Ja, absolut.
Und die Frage ist, ob dies überhaupt möglich ist. Es wurde in der Europäischen Union viel diskutiert, in diese Bereiche zu investieren, um den Zustrom von Wirtschaftsmigranten einzudämmen. Aber bisher hat die EU nicht so viel getan. Die Amerikaner machen das auch nicht. Glauben Sie, dass es jemals genug Ressourcen und genug politischen Willen geben wird, um in Afrika zu investieren, wie Sie dafür plädieren?
Wissen Sie, das ist eine große Frage. Ich meine, wir leben in einer sehr unfairen Welt. 1% der Weltbevölkerung hat so viel Wohlstand wie die anderen 99%. Wird sich das jemals ändern? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe keine Ahnung. Ich habe meine persönliche Vorstellung davon, aber als Organisation versuchen wir, genau das zu verteidigen, was wir für richtig halten. Das heißt in erster Linie, dass die Menschen nicht unter politischen Entscheidungen leiden müssen, dass sie nicht unter Konflikten leiden müssen und dass wir verhindern, dass sie sterben. So einfach ist das.
Ich weiß, dass Sie persönlich an Rettungseinsätzen im Mittelmeer teilgenommen haben. Sie haben geholfen, eine Organisation zu gründen, die sich damit sozial als auch persönlich befasst. Ich will Sie Folgendes fragen. Glauben Sie, einfache Menschen können genug beitragen, wenn ihre Regierungen nicht zusammenarbeiten oder wie in Ihrem Fall, wenn sie absichtlich rechtliche Hürden schaffen?
Ich als Einzelperson denke, dass ich das tun muss, was ich für richtig halte. Ich muss meine Werte verteidigen, muss meine Grundprinzipien verteidigen und wenn ich das Gefühl habe, dass der Staat es nicht so macht, wie ich es für richtig halte, dann muss ich mich erheben und sagen, dass er es nicht gut genug macht. Ich als Mediziner muss natürlich sagen, wenn Sie die medizinische Ethik nicht respektieren, muss ich mich auch erheben. Und wenn ich als Menschenfreund das Gefühl habe, dass ein Mensch neben mir nicht würdevoll und ohne Respekt behandelt wird, dann muss ich mich auch erheben. Diesbezüglich müssen wir es tun, obwohl es vielleicht ein sehr langer Kampf ist und wir ihn nicht unbedingt immer gewinnen.
Nun, Sie gewinnen diesen Kampf nicht nur nicht, sondern eine Reihe von Staaten schafft auch absichtliche Hindernisse für Sie. Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, das Schiff, das Sie früher betrieben haben, ist jetzt in Italien festgesetzt. Sie mussten das Schiff unter deutscher Flagge registrieren, weil die Niederlande nichts mit ihrer Organisation zu tun haben wollten. Warum glauben Sie, ist dieser Widerstand gegen das, was Sie machen wollen, so stark? Wenn es Italien oder Malta wären, würden die Leute das verstehen. Ich meine, sie würden den politischen Grund dahinter verstehen. Aber die Niederlande, ich meine...
Ja, das liegt daran, dass es eine Art Druck gibt, um, sagen wir mal, die Menschenrechte und die Werte, die wir normalerweise verteidigen, nicht achten zu müssen. In dieser Hinsicht geht es also nicht nur um Italien, Türkei, Griechenland oder irgendein anderes Land. Es ist ein europaweites Thema. Und die Niederlande sind Teil dieser Union. Sie haben Sea-Watch in diesem Fall den Behalt der Flagge erschwert. Schließlich ist der Wechsel zur deutschen Flagge vielleicht ein richtiger Schritt, damit die deutsche Organisation Sea-Watch die Verantwortung mit der Regierung absprechen kann. Ob das einen großen Unterschied machen wird? Wer weiß. Wir wissen es nicht. Aber es gab auch keine Möglichkeit, diese Flagge beizubehalten. Und ich muss auch sagen, andere Staaten stehen unter dem gleichen Druck. Die populistische Bewegung ist sehr stark. Und deshalb müssen wir uns dagegen wehren und versuchen, die menschlichen Werte zu verteidigen.
Aber selbst als Sie die Möglichkeit hatten, Ihr Schiff einzusetzen, mussten Sie dieses Katz-und-Maus-Spiel mit den Behörden spielen, da viele Länder dem Schiff die Einreise verweigerten. Und selbst wenn Sie es erlaubt haben, war es immer eine Art Ausnahme und keine Richtlinie. Diese Krise ist fast 5 Jahre alt. Warum hat die EU Ihrer Meinung nach noch immer keine Richtlinien festgelegt, ganz egal wie sie lauten könnten, auch wenn es konservative Richtlinien wären? Warum wird Ihrer Meinung nach jeder Fall als Einzelfall behandelt?
Wie gesagt, ich denke, die rechtspopulistische Bewegung versucht, sehr lautstark zu sein. Politisch gesehen versuchen sie, alle potenziellen Wähler zu berücksichtigen. Und andererseits sehen wir auch, dass es im östlichen Teil Europas nicht sehr gut ankommt, wenn sie einen gewissen Teil dieser vermeintlichen Last tragen müssen. Aus unserer Sicht handelt es sich also eher um eine politische Krise als um eine Migrationskrise. Aber tja, sie haben es noch nicht geschafft, die politischen Fragen zu klären.
Glauben Sie, man wird dafür jemals Richtlinien entwickeln?
Ich habe keine Ahnung, aber wir werden definitiv nicht aufgeben, auch wenn man uns das Leben erschwert. Wir können es nicht akzeptieren, dass Menschen nur aufgrund politischer Interessen ertrinken. Wir werden so gut es geht weiterkämpfen.
Herr Dörner, wir sprachen über Libyen, das vor nicht allzu langer Zeit ein relativ blühendes Land war, ein sehr freundliches Land gegenüber Migranten. Es ist im Laufe der Zeit zu einem großen Sklavenmarkt geworden. Und ich weiß, dass humanitäre Helfer nicht gerne über Politik sprechen, aber dass sie bereits ihre Kritik an der Taktik der EU geäußert haben, wundere ich mich, warum wir so gut wie nie von Organisationen oder von Menschen wie Ihnen Kritik an Barack Obama, David Cameron, Nicolas Sarkozy und anderen Menschen hören, die Libyen dies angetan haben. Niemand spricht über das Kernproblem. Dieses Land war trotz all seiner Mängel ein relativ normales Land. Und dieses Problem, das wir gerade besprechen, gab es nicht in einem solchen Ausmaß. Warum sprechen wir nie das Kernproblem an, das all dieses Leiden verursacht hat?
Naja, in der Tat geht uns das nichts an. Wir helfen vor Ort und sind uns folgender Sache bewusst. Bei allen Konflikten in allen Bereichen, wo wir arbeiten, nehmen wir eine neutrale Position ein. Wenn Sie beispielsweise politische Probleme angehen möchten, können Sie dies nur tun, wenn Sie keiner Gefahr ausgesetzt sind.
Aber es ist kein politisches Thema mehr. Barack Obama ist nicht mehr an der Macht. Er ist ein ehemaliger Präsident.
Ja.
Warum können
ja.
Sie nicht einfach sagen, dass das, was er Libyen angetan hat, ein Verbrechen war? Es war ein Verbrechen.
Weil das nicht unsere Kompetenz ist. Es sind nicht die Menschenfreunde, die erklären müssen, warum wir in einer Konfliktsituation sind. Wir helfen einfach dort, wo es im Moment eine politische Gesundheitskrise gibt. Die Hintergründe spielen da keine Rolle.
Aber können Sie jemals die Bedürfnisse der Menschen ansprechen, wenn Sie ein solches Ausmaß annehmen? Wir leben in einer Welt mit der größten Anzahl an Flüchtlingen und Menschen in Not in der Geschichte. Können Sie ihnen als Arzt jemals helfen, wenn Sie sich nicht mit den politischen Fragen befassen, die den Kern des Problems ausmachen? Und Sie sind heute nicht einmal politisch, Sie sind historisch. Sie müssen verstehen, welche Entscheidungen gut und welche schlecht sind, um menschliches Leid auszuweiten oder zu reduzieren.
Wenn man das allgemein analysiert, haben Sie natürlich recht. Aber wir versuchen nur zu helfen, wenn Krisen auftreten. Wir untersuchen in erster Linie also nicht die Ursachen der Krise, sondern die Folgen. Deshalb versuchen wir als Ärzte dort zu sein, um sicherzustellen, dass Menschen nicht zu sehr leiden und dass wir, wo wir Leben retten können, auch Leben retten.
Ich bin sicher voreingenommen, aber ich denke, dass die Abneigung gegenüber Kritik bei anderen Regierungen etwas weniger ausgeprägt war. Ich spreche insbesondere von der syrischen Regierung und der russischen Regierung, die in Syrien tätig waren. Und ich habe eine Frage speziell zu Ärzte ohne Grenzen, da die Organisation beschlossen hat, den genauen Standort ihrer medizinischen Einrichtungen in den Rebellengebieten nicht offenzulegen. Doch die Organisation erlaubte es sich gleichzeitig, diese Regierungen dafür zu kritisieren, dass sie absichtlich auf medizinische Einrichtungen abzielten. Denken Sie, dass dies ein fairer und ein konsequenter Standpunkt ist?
Nun, im Allgemeinen müssen wir uns darüber im Klaren sein. Wir sehen, dass in den letzten Jahren immer mehr Probleme aufgrund der Missachtung des humanitären Völkerrechts auftreten, welches besagt, dass im Falle eines Krieges, einer Konfliktsituation, diejenigen, die wirklich versuchen, die Opfer dieser Situation zu unterstützen, beschützt werden müssen. Doch es passiert genau das Gegenteil. Wir beobachten das im Jemen, im Südsudan, wir haben das im Irak gesehen, wir haben dies an mehreren Orten Orten auf der ganzen Welt gesehen. Und dies ist ein großes Anliegen für uns. In Syrien ist es auch passiert. Insofern ist es verständlich, dass irgendwann, wenn man hofft, dass man beschützt wird, weil jeder weiß, wo man arbeitet, dies zu einem echten Problem werden kann. Denn wenn man zum Ziel wird, kann es sein, dass die Menschen nicht mehr zu dir kommen, obwohl sie medizinisch versorgt werden müssen.
Die Genfer Konventionen verpflichten die Nichtkämpfer, die Standorte ihrer medizinischen Einrichtungen offen zu nennen. Nur dann gelten sie als medizinische Einrichtungen. In einem solchen Kontext und vor allem im syrischen Kontext wissen sie sicher, dass dort nichts heilig war. Es gab keine Grenzen. Jeder Vorwand, insbesondere humanitärer Vorwand, wurde genutzt, um den Gegner schlecht zu machen. Glauben Sie nicht, dass Ihre Organisation gegenüber Ihren Mitarbeitern und dem Rest der Welt eine Verpflichtung hatte, sich an die Regeln zu halten? Damit meine ich die Genfer Konventionen, die Sie verpflichten, diese Einrichtungen offenzulegen, insbesondere um die Menschen und die Ärzte zu schützen.
Naja, wie ich schon sagte, unsere Erfahrung war das Gegenteil. Dort wurden an vielen Orten medizinische Einrichtungen gezielt angegriffen. Diejenigen, die dahinter steckten, nutzten offensichtlich ihr Wissen über die Gesundheitseinrichtungen, um die Grundversorgung der Menschen anzugreifen, um Angst zu erzeugen, um echtes Leid für die Bevölkerung zu schaffen. Und das müssen wir natürlich auch berücksichtigen. In dieser Hinsicht, ja, Sie haben recht. Wir spielen nach den Regeln der Genfer Konvention. Wir beziehen uns oft auf sie. Und wir beziehen uns auch auf das humanitäre Völkerrecht. Doch wenn es wirklich um die Sicherheit unserer Patienten und die unseres eigenen Personals geht, muss man bestimmte Überlegungen anstellen.
Glauben Sie, diese Sicherheit war gewährleistet? Denn auch ohne Offenlegung der Standorte wurden diese trotzdem angegriffen. Es wurden Ärzte und Patienten getötet. Können Sie tatsächlich kriegslüsterne Kämpfer dafür verantwortlich machen, dass sie ihre Einrichtungen gezielt angegriffen haben? Denn sie haben sie offensichtlich nicht wissen lassen, wo sie nicht hätten angreifen sollen.
Nun, im Allgemeinen respektieren wir die Genfer Konvention so weit wie möglich. In dieser Hinsicht ist es natürlich eines der grundlegenden Mittel, mit denen wir arbeiten können und wie wir arbeiten können. Wenn es aber bekannt ist, wo wir sind, dann handelt es sich um gezielte Angriffe, wenn man weiß, dass ein Krankenhaus angegriffen wird.
Auch wenn Sie die andere Seite formell nicht informieren?
In der Regel tun wir das, überall, wo es möglich ist.
In vielen Rebellengebieten in Syrien war das aber nicht der Fall.
Ich habe es schon erwähnt, es gab sehr ernsthafte Überlegungen, warum das Risiko viel höher war als...
Ich möchte jetzt nicht hin und her argumentieren, aber Ihr Standpunkt ist, wir müssen sie nicht benachrichtigen, um das Personal zu schützen, aber gleichzeitig weiß jeder, wo wir sind. Und wenn sie uns angreifen, ist es ihre Schuld.
Nein, wir müssen uns im Klaren sein, was der Grund ist und was die Folgen sind. Der Grund dafür ist, dass die in der Regel geltende Genfer Konvention und das humanitäre Völkerrecht nicht respektiert werden. Infolgedessen muss man möglicherweise Entscheidungen treffen, die nicht gut sind, weil man eigentlich genau das Gegenteil will. Wenn Sie jedoch das Gefühl haben, dass das, was Sie tun, ernsthafte Gefahren für die Patienten und die Menschen, mit denen Sie zusammenarbeiten, mit sich bringen wird, müssen Sie möglicherweise andere Entscheidungen treffen.
Ich weiß, dass Sie wegen des Zerfalls des internationalen humanitären Schutzes nicht nur in Syrien, sondern ziemlich überall auf der Welt Alarm geschlagen haben. Was sind die Hauptfaktoren?
Naja, in allen Fällen steckt das politische Denken dahinter. In dieser Hinsicht ist es von unserem Standpunkt aus nur eine taktische Denkweise bei der Kriegsführung, um irgendwie sicherzustellen, dass Menschen, die sich in Bereichen aufhalten, wo sie Hilfe bekommen sollten, in Wirklichkeit nur in Probleme geraten. Und auch die grundlegenden Dienste funktionieren nicht mehr. Es ist eine sehr strategische Betrachtungsweise, Krankenhäuser und Krankenwagen als bewusste Ziele für militärische Angriffe zuzuweisen.
Oder sie als Kriegstaktik zu benutzen. Einer der bemerkenswertesten Fälle für den Einsatz von Medizinern als geopolitisches und militärisches Ziel war meiner Ansicht nach in Pakistan, als sich die CIA einen angeblichen medizinischen Einsatz für die Jagd nach Osama bin Laden ausdachte. Und ich weiß, dass danach Impfaktivisten in Pakistan getötet wurden. Aber ich frage mich, ob der Schaden weitaus breiter angelegt ist. Denn ich glaube, in vielen Kriegsgebieten, in denen ich gearbeitet habe, gab es die Wahrnehmung, dass eine internationale humanitäre Organisation, wenn sie dort ankommt, als Deckung für Amerikaner oder andere Mächte dient, die versuchen, etwas gegen die Mächte in diesem Land zu unternehmen. Ist es Ihnen schon passiert, dass Sie als Arzt, als jemand wahrgenommen werden, der vielleicht auch einen anderen Job zu erledigen hat?
In der Tat müssen wir immer mit allen reden und erklären, was wir genau tun, wie wir es tun und warum wir es tun. Das ist eine grundlegende Voraussetzung unserer Arbeit. Daher ist es schrecklich, dass es diese Missachtung gibt. Und Sie haben die Tötung von Osama bin Laden erwähnt. Es handelte sich dabei um eine absolute Missachtung des humanitären und des medizinischen Aspektes. Wir waren in unseren Aussagen danach sehr direkt. In der Folge mussten wir in diesem Kontext noch deutlicher erklären, wo wir sind, was wir tun, wie wir es machen. Und dennoch sehen wir, dass an einigen Orten viel Misstrauen entstanden ist, nachdem das passiert war.
Wir haben nur noch ein paar Minuten Zeit und ich möchte Sie über die neue Ebola-Epidemie in Afrika, in diesem Fall in der Demokratischen Republik Kongo, fragen. Vor einigen Monaten gab die Weltgesundheitsorganisation bekannt, dass der derzeitige Ausbruch einen gesundheitspolitischen Notfall von internationaler Bedeutung darstellt. Warum müssen sich unsere Zuschauer in Russland, in Deutschland, in den USA darüber Sorgen machen? Und müssen sie das überhaupt?
Wir müssen in die Geschichte von Ebola zurückgehen. Niemand interessierte sich wirklich für den Kongo, für diese Krankheit. Doch es gab immer wieder Ausbrüche. Langsam ist eine Epidemie daraus entstanden. Ärzte ohne Grenzen war eine der wenigen medizinischen Organisationen, die sich damit seit langem befasst hat. Im Jahr 2015 hatten wir einen großen Ausbruch in Westafrika. Doch der Westen begann sich erst dann große Sorgen zu machen, als man begriffen hat, dass die Epidemie sich auch nach Europa und in die USA ausbreiten könnte. In dieser Hinsicht war es ein sehr später Weckruf. Jetzt sehen wir die Folgen. Jetzt reagiert man schneller. Es gibt auch pharmazeutische Möglichkeiten, die es früher nicht gab. Wir haben heutzutage die Möglichkeit, Menschen zu impfen. Aber es ist bei weitem nicht das, was wir tatsächlich für eine angemessene Reaktion bräuchten.
Ich weiß, dass Sie beim letzten Ebola-Ausbruch in Sierra Leone waren und Menschen behandelt haben. Haben Sie vor, wieder nach Afrika zu gehen?
Im Moment nicht, weil ich... Im Moment bin ich Vorstandsmitglied von Ärzte ohne Grenzen und arbeite in meiner Heimatstadt. Daher habe ich nur sehr wenig Zeit. Aber es könnte sein, dass ich irgendwann wieder auf eine ärztliche Mission gehe.
Na gut, was auch immer Sie tun, passen Sie auf sich auf. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Danke ebenfalls.
Das war der RT Deutsch Podcast.